Heute auch, ich darf den Herrn Magister Achilles recht herzlich begrüßen. Herr Magister Achilles. Er ist wissenschaftlicher Assistent von den theologischen Kursen, bei uns schon sehr etabliert und bekannt. Und wir sind sehr, sehr gespannt auf das heutige Thema. Er hat vorhin gemeint, er hofft, dass er uns nicht überfordert. Und dann habe ich gesagt, eine Überforderung bei uns gibt es gar nicht. Also wir lassen uns überraschen. Gut, vielen Dank fürs Kommen.
Danke sehr. Ja, ein herzliches Dankeschön auch von meiner Seite für die freundliche Begrüßung. Das Thema, das ich mir heute gewählt habe, ist die biblische Sehnsucht, Gott zu schauen. Und wir werden jetzt sehr biblisch arbeiten. Das Ganze wird sehr textlastig, weil wir es eben mit der Heiligen Schrift auch zu tun haben. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich den Spannungsbogen einigermaßen aufrecht halten kann und dass Sie mir nicht aussteigen bei dieser Thematik. Sie haben ein Handout bekommen, das sollten Sie nach Möglichkeit zur Hand nehmen. Viele Texte, die ich zeigen werde, werde ich auch an die Wand werfen, aber ich glaube, es ist immer gut, wenn man das Ganze auch vor sich hat. Wenn wir mal in die Psalmen hineinschauen, und ich habe hier einfach mal so nach der Reihenfolge der Psalmen eine kleine Querschnittsmaterie gesammelt zum Thema das Angesicht Gottes schauen. Und dann werden Sie feststellen, dass das eigentlich ein durchgehendes Thema der Beter im alten Israel ist. Ja? Also wenn ich anfange mit Psalm 4, viele sagen, wer lässt uns Gutes schauen? Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten. Sie kennen das auch von dem berühmten Segen aus dem Buch Levitikus, der Herr segne dich, er behüte dich, er wendet dir sein Angesicht zu. Psalm 17, in Gerechtigkeit werde ich dein Angesicht schauen, mich satt sehen an deiner Gestalt, wenn ich erwache. Also tiefe Sehnsucht des Beters, Gott von Angesicht zu sehen. Dasselbe in Psalm 52, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Dasselbe in Psalm 80, lass dein Angesicht leuchten und wir sind gerettet. Der Psalm 105 ruft uns dazu auf, nach dem Herrn zu fragen und nach seiner Macht und sein Angesicht alle Zeit zu suchen. Und in Psalm 141, da sind wir ja schon fast am Ende des Psalters, der ja 150 Psalmen umfasst, mein Bittgebet sei ein Räucheropfer vor deinem Angesicht, ein Abendopfer, das Erheben meiner Hände. Also es geht um die Gegenwart des Herrn, es geht um die, wenn ich so sagen darf, sinnliche Erfahrung der Gegenwart des Herrn. Und danach hat der biblische Beter ein ganz, ganz große Sehnsucht, ein ganz, ganz großes Bedürfnis. Und um Ihnen zu zeigen, dass das Ganze durchaus auch ein bisschen vertrackt ist von der Themenstellung her, würde ich gerne mit einem weiteren Psalmvers mich hier an Sie wenden. Den haben Sie jetzt nicht auf Ihrem Handout. Das ist der Psalm 27, Vers 8. REÜ heißt Revidierte Einheitsübersetzung. Das ist die Übersetzung, die wir im katholischen Gottesdienst verwenden. Und hier steht, mein Herz denkt an dich, suchet mein Angesicht, dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Und wenn ich versuche, hier sozusagen eine Art Rollenverteilung in diesen Psalmvers einzufügen, dann stelle ich fest, hier findet eigentlich eine Art Dialog statt zwischen Gott und dem Beter. Der Beter sagt, mein Herz denkt an dich. Der Herr antwortet auf dieses Gedenken des Beters mit der Aufforderung, sucht mein Angesicht. Der Beter nimmt diesen Impuls auf und sagt, dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Ist doch eigentlich sehr schön, oder? Dieses Gespräch zwischen Gott und dem Beter in der revidierten Einheitsübersetzung. Das Problem ist aber, das ist ein stark interpretierter Text und die Übersetzung ist wie üblich nicht wörtlich, weil das wäre jetzt nicht sehr, sehr schön. Wenn ich den hebräischen Text hier oben nehme, Lecha Amar, Libi, Bakshupanai, Epanecha Adonai, Abakesh, Entschuldigung, für dich spricht mein Herz, sucht mein Angesicht, dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Dieses für dich, dieses Lecha, könnte ich zur Not noch übersetzen mit zu dir, aber das ist eigentlich dann schon nicht mehr dem Wortlaut des Hebräischen hier entsprechend. Und auf einmal merke ich, es ist eigentlich ein innerer Dialog des Beters, in dem der Beter für Gott spricht. Also nicht mehr der Herr spricht, sondern der Beter spricht. Martin Buber versucht, dieses Problem so zu lösen: Dir spricht mein Herz nach, sucht mein Antlitz, dein Antlitz suche ich, du. Wissen Sie, was er mit diesem Du wiedergibt, also mit dem großgeschriebenen Du? Das ist so eine typische Art, mit der Buber den Text behandelt. Damit gibt er das Tetragramm wieder, den heiligen Namen, das JHWH. Sie kennen das. Ja. Kleine Anekdote am Rand. Ich sammle Inschriften mit dem heiligen Gottesnamen in Kirchen in Österreich und bin immer wieder gerne überrascht, wenn ich solche Inschriften finde, weil sie immer falsch geschrieben werden. Ich habe bisher eigentlich noch nicht wirklich eine Inschrift gefunden, egal ob das jetzt die Karlskirche ist oder die Deutsche Ordenskirche oder was auch immer, es wird immer falsch geschrieben, was ich ziemlich phänomenal finde, dass man ein Wort, was aus drei Buchstaben besteht, nicht richtig schreiben kann. Aber es zeigt uns, wie sehr das Hebräische eigentlich aus unserem Zugriff verschwunden ist in den Jahrhunderten. Also sollten Sie irgendwo in eine Kirche kommen, wo das Tetragramm richtig geschrieben ist, informieren Sie mich und ich nehme das gerne in meine Sammlung auf. Aber eigentlich wollte ich Ihnen sagen, Sie merken, auch Buber versucht, diese Dialogsituation zu retten mit seiner Übersetzung. Der Beter spricht, Gott antwortet, der Beter antwortet wiederum. Aber das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Auch Elberfelder und Luther versuchen, diese Dialogsituation hier nachzubilden. Ich lese Ihnen das nicht vor, Sie können das hier eh sehr schön sehen. Links die Elberfelder-Übersetzung mit der Fußnote, rechts die Luther-Übersetzung: Mein Herz hält dir vor dein Wort. Steht überhaupt nicht im Text. Ja, aber auch Luther versucht irgendwie, das hier zu retten. Ich schaue noch kurz in die Septuaginta mit Ihnen, dann höre ich auch schon auf. Ich wollte Ihnen nur zeigen, dass es auf den ersten Blick vielleicht doch nicht so einfach ist, wie man vermutet. Warum ist das Psalm 26,8? Vorhin rede ich über Psalm 27,8 in der Septuaginta, in den Psalmen anders gezählt als in der hebräischen Bibel. Zu dir sprach mein Herz, etzetesen tu prosopon mu, besucht hat mein Angesicht. Das ist wieder etwas völlig anderes. Ja, also da gibt es auch keinen Dialog zwischen Gott und dem Beter, sondern es ist eigentlich wieder ein Monolog des Beters. Das nächste überspringe ich, weil das wird dann fast schon zu viel. Das kann man exzessiv dann auch noch in andere griechische Übersetzungen hineinnehmen. Ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Aber die entscheidende Frage, wenn ich den Text quasi im Original in der Ausgangssprache lese, zitiert das Herz des Beters einen Ausspruch Gottes, sucht mein Angesicht, oder schlägt der Beter dem lieben Gott vor, was er bitte zu sagen hat zu. Also das ist eigentlich die Frage, die man sich in der Auslegung dieses einen Psalmverses stellen könnte. Und Sie merken, damit bin ich mitten in meiner Thematik drin, nämlich Suche nach dem Angesicht Gottes. Wie soll das denn eigentlich gehen? Ist das irgendwie so eine menschliche Fantasie, eine menschliche Hoffnung? Wie steht Gott eigentlich dazu, falls ich das überhaupt sagen kann, von den biblischen Texten her? Und diese Frage möchte ich jetzt versuchen, mit Hilfe eines neutestamentlichen Textes hier mit Ihnen aufzuräumen. Wir fangen an mit einem Wort aus dem Johannesprolog. Sie kennen das alle, der Johannesprolog, der mit den Worten beginnt, en apste en mo logos, im Anfang war der Logos. Und dann am Ende dieses wunderbaren Prologs heißt es, theon udeis eoraken popote. Gott hat niemand jemals gesehen. Gott hat niemand jemals gesehen. Und Sie wissen, wie es dann weitergeht. Und der Prolog sagt, aber der einzig geborene Sohn, der im Schoß des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. So ein bisschen wird der Eindruck erweckt, einen direkten Zugang zu Gott, geschweige denn ein Sehen Gottes, hat es niemals gegeben. Der einzige Weg zum Vater führt über den Sohn. Sie kennen vielleicht das Wort aus dem 5. Evangelium, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und wir wissen, dass der Verfasser des 5. Evangeliums jemand ist, der das Alte Testament hervorragend kennt. Und wenn man das weiß, dann wundert man sich sehr über diese Aussage. Ja, niemand hat Gott jemals gesehen. Wieso wundert man sich? Ein oberflächlicher Blick ins Alte Testament, und ich habe jetzt mal hier 4 Stellen aus der Tora angegeben und eine zentrale Stelle aus den Prophetenbüchern, sagt nämlich exakt das Gegenteil von dieser Aussage. Johannes sagt, niemand hat Gott je gesehen. Wenn wir in das Buch Genesis hineinschauen, und da gibt es diese bekannte Szene, Jakob kämpft am Jabbok mit einem Fremden die ganze Nacht. Er ist vor seinem Schwiegervater davongelaufen, ihm steht die Konfrontation mit seinem Bruder bevor, den er um das Erbe betrogen hat. Sie kennen diese Stelle. Und der Fremde kann ihn nicht besiegen, Jakob lässt ihn nicht los, dann schlägt er ihm auf die Hüfte und spricht ihm einen neuen Namen zu. Jakob bekommt den Namen Israel, was übersetzt wird mit, du hast mit Gott gekämpft. Und dann sagt Jakob, er nannte den Namen des Ortes, wo das geschehen ist, Pniel, hebräisch Gesicht Gottes, weil er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und mein Leben wurde gerettet. Verstehen Sie jetzt das Problem? Niemand hat Gott jemals gesehen. Und der Jakob sagt, ich habe Gott von Gesicht zu Gesicht gesehen und bin auch noch am Leben geblieben. Schauen wir ein bisschen weiter ins Buch Exodus. Beim Exodus ist es ja so, dass Mose in der Begegnung mit dem Herrn so verwandelt wird, dass sein Angesicht zu leuchten beginnt, dass er eine Decke auflegen muss, weil das Volk seine Gegenwart sonst nicht erträgt. Also der Widerglanz der göttlichen Herrlichkeit auf dem Angesicht des Mose. Und hier lesen wir in Exodus 24, dass Moses, Aaron, Nadab, Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinaufstiegen, nämlich auf den Berg Sinai. Sie sahen den Gott Israels und unter seinen Füßen war etwas wie mit Saphirsteinen gearbeitetes und wie der Himmel selbst an Klarheit. Und gegen die Edlen der Kinder Israel streckte er seine Hand nicht aus und sie schauten Gott und sie aßen und tranken. Niemand hat Gott jemals gesehen. Und hier setzen sie sich quasi mit ihm an einen Tisch, ja, und halten Mahl mit ihm. Ein Motiv, das uns vielleicht bekannt vorkommen sollte. Im Buch Numeri, großer Konflikt zwischen Mose, Aaron und Mirjam, also unter den drei Geschwistern. Aaron und Mirjam regen sich fürchterlich auf, warum der Moses sich so wichtig macht, also echte Geschwisterrivalität. Und dann greift Gott in diesen Streit ein. Und der Text ist jetzt hebräisch sehr anspruchsvoll. Ich habe den nur mit Hilfe eines bedeutenden Alttestamenters nachbilden können. Das ist ein ausgesprochen lyrischer Text, fast ein Orakelwort, wenn man das so sagen will. Und er sagte, gemeint ist Gott, hört doch meine Worte, wenn euer Prophet da sein wird für den Herrn in einer Vision, werde ich mich ihm zu erkennen geben. In einem Traum werde ich zu ihm sprechen. Das sagt Gott. Nicht so mein Knecht Mose. Mein ganzes Haus ist ihm anvertraut. Mund zu Mund, Pe al Pe, spreche ich mit ihm. durch eine Vision und nicht in Rätseln, und die Gestalt des Herrn schaut er an. Die Gestalt des Herrn schaut er an. Aus welchem Grund fürchtet ihr euch nicht, Aaron und Miriam, gegen meinen Diener, gegen Moses zu reden? Und am Ende des Buches Deuteronomium, das berühmte Moses-Epitaph, die Grabinschrift des Moses, heißt es, dass niemals wieder ein Prophet in Israel aufgetreten ist, der so mit Gott gesprochen hat, von Angesicht zu Angesicht. Also ich hoffe, ich muss jetzt nicht das noch weiter ausführen. Oder Deuteronomium 5, die Stammesältesten, Stammeshäupter und Ältesten sagen zu Mose: Sehen gelassen hat uns der Herr, unser Gott, seine Herrlichkeit und seine Größe. Seine Stimme haben wir gehört. An diesem Tag haben wir gesehen, dass Gott mit dem Menschen spricht und er am Leben bleibt. Also auch hier wird eigentlich vorausgesetzt, dass es zumindest zwischen Mose und dem Herrn eine sichtbare Begegnung gegeben hat. Meine letzte Stelle, die ich sozusagen vorbringe als Einwand gegen die Äußerungen aus dem Johannesevangelium, Berufung des Propheten Jesaja, kennen Sie alle. In jeder heiligen Messe inszenieren wir das wieder neu, wenn wir das heilig, heilig, heilig beten. Das Sanctus kommt aus dieser Berufungsszene in Jesaja 6. Und da sagt der Prophet: Weh mir, ich bin vernichtet, denn ein Mann von unreinen Lippen bin ich und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich, denn den König, den Herrn Zebaoth, haben meine Augen gesehen. Jesaja sagt, dass er mit seinen Augen den Herrn gesehen hat. Sie wissen, wie das mit den unreinen Lippen weitergeht. Ein Engel kommt mit einer Zange, nimmt eine glühende Kohle von dem Räucherbecken und reinigt dem Propheten symbolisch seine Lippen und schickt ihn dann aus, dem Volk zu predigen, ohne dass das Volk auch diese Botschaft hören wird. Ein Motiv, das dann ganz massiv im Neuen Testament wieder auftaucht. Sie sollen hören und nicht hören, sie sollen hören und nicht verstehen. Markus 4, ganz am Anfang, Auslegung des Gleichnisses von Sämann, wird Jesus exakt diese Worte zitieren. Wenn wir also diese Zeugen haben, wie kann dann der Johannes hingehen und sagen, niemand hat Gott jemals gesehen? Das ist die Frage, an der ich gerne dranbleiben möchte. Und die Antwort ist, der Johannes ist jetzt nicht einfach blöd oder der hat jetzt einfach nicht die alttestamentlichen Texte ignoriert, sondern ganz im Gegenteil, er kann sich auf eine Reihe von alttestamentlichen Texten in diesem Kontext stützen. Und das würde ich mir gerne mit Ihnen anschauen. Exodus 33 sagt Mose zu Gott: Lass mich dein Angesicht sehen. Der Mann, der ständig mit Gott von Angesicht zu Angesicht redet, wie Freunde miteinander reden, wie die Tora sagt. Und der Herr antwortet ihm: Du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn der Mensch wird mein Angesicht nicht sehen und am Leben bleiben. Also, auf diese Stelle könnte sich Johannes hier berufen. Ja, kein Mensch kann Gott sehen, weil er würde das einfach schlichtweg nicht überleben. Auf der anderen Seite haben wir aber diese ganzen anderen Zeugen, die sagen, oh ja, das ist sehr wohl gesehen worden. Nehmen wir zum Beispiel den Jesaja, der sagt, meine Augen haben den Herrn gesehen. Kennt Johannes diese Stelle nicht? Oh ja, er kennt sie. Und er gibt ihr eine sehr verblüffende Deutung in seinem Evangelium. Und die würde ich gerne mir mit Ihnen anschauen. In Johannes 12 heißt es, obwohl Jesus so viele Zeichen vor ihren Augen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. So sollte sich das Wort erfüllen, das der Prophet Jesaja gesprochen hat: Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem wurde seine Macht offenbar? Ein Zitat aus Jesaja 53. Und dann sagt der Evangelist: Denn sie konnten nicht glauben, Gott hat es quasi verhindert, weil Jesaja an einer anderen Stelle gesagt hat, er hat ihre Augen blind gemacht und ihr Herz hart, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihrem Herz nicht zur Einsicht kommen, damit sie sich nicht bekehren und ich sie nicht heile. Dieses Zitat ist aus Jesaja 6 und jetzt kann ich testen, ob Sie aufgepasst haben. Was wird am Beginn des Kapitels 6 von Jesaja berichtet? Die Berufung des Jesaja, wo Jesaja sagt, meine Augen haben den Herrn gesehen. Und jetzt kommt die Erklärung des Johannes und damit erklärt er eigentlich auch seine Aussage aus dem Prolog. Das sagte Jesaja, weil er Jesu Herrlichkeit gesehen hatte, über ihn nämlich hat er gesprochen. Also der fünfte Evangelist sagt, wen hat Jesaja eigentlich gesehen damals im Tempel? Jesus. Irgendwie verblüffend, oder? Wenn man sich denkt, wie kann der Jesus gesehen haben, der erst Jahrhunderte später geboren wird? Mit der Frage möchte ich ein bisschen weiter tun. An einer anderen Stelle sagt er, oder lässt der Christus sagen, wenn ihr Mose glauben würdet, müsstet ihr auch mir glauben, denn über mich hat er geschrieben. Auch das kann ich so deuten, wenn Mose mit Gott von Angesicht zu Angesicht spricht, dann spricht er eigentlich mit Christus. Erinnern Sie sich vielleicht noch an die Szene der Verklärung in den synoptischen Evangelien? Mit wem redet Jesus auf dem Weg nach Jerusalem? Mit Moses und mit Elia. Ja, also das ist jetzt ein Gedanke, der im Neuen Testament ziemlich prominent hier vertreten ist. Diese Stelle greift der große Origenes auf. Das ist eine Stelle aus einem Fragment eines Katenenkommentars. Ich will ganz kurz erklären, was ein Katenenkommentar ist. Sie haben einen Bibeltext, der steht auf der Seite, abgedruckt, und rechts an der Seite oder links an der Seite, je nach Handschrift, steht eine Erklärung, ein Kommentar, ein fortlaufender Kommentar. Katena ist die Kette. Also den ganzen Bibeltext läuft ein fortlaufender Kommentar entlang. Und derjenige, der diesen Text liest, kann immer nach rechts schauen, was ist die Erklärung dieser Stelle. Unglaublich schön gemacht. Und Prokop von Gaza, der hat wirklich im Gazastreifen, im heutigen Gazastreifen gelebt, das war damals eine große christliche Stadt, hat so einen Katenenkommentar angefertigt und die Patristiker sind sich ziemlich einig, dass der Kommentar nicht von ihm stammt, sondern dass er einfach Origenes abgeschrieben hat, den großen Bibellehrer der Antike. Und Origenes sagt hier ganz eindeutig, derjenige, mit dem Jakob damals am Jabok gekämpft hat, das war niemand anderer als Christus. Wie kann Origenes sowas sagen? Weil Johannes es auch schon gesagt hat. Und wir werden gleich sehen, weil auch Paulus schon davon geredet hat. Also es ist eine ganz gängige Erklärung der Kirchenväter. Der sichtbare Aspekt Gottes oder die sichtbare Form Gottes, die körperliche Form Gottes, das ist niemand anderer als der Logos selber gewesen, der schon zur Zeit der Väter damals dort war. Wir werden das gleich noch genauer sehen. Eusebius von Caesarea, der ein Schüler des Origenes ist, das ist der Vater der Kirchengeschichtsschreibung, seine Kirchengeschichte bis heute unglaublich bedeutend, war auch ein wichtiger Exeget. Wegen des Niemand hat Gott jemals gesehen, Johannes 1,18, wird wahrscheinlich die vorliegende Aussage aus dem Buch Exodus aufgefasst, als ob sie dem Wort des Erlösers entgegengesetzt sei, indem man annimmt, dass ein unsichtbares Wesen sichtbar sei. Jedoch, wenn du auch das über das Wort Gottes, das viele Male und auf viele Weise den Vätern erschienen ist, Zitat aus dem Hebräerbrief, in dem von uns zuvor Bewiesenen als gleich annehmen willst, wirst du nicht länger meinen Gegenteiligen zu begegnen. Es lehrt, dass der hier gesehene Gott Israels jener ist, der auf dem Jakob Israel erschien, als ein Mensch mit ihm rang, der zuerst seinen Familiennamen von Jakob auf Israel veränderte, als er sagte, dass du stark warst mit Gott. Als er den Sinneseindruck seiner göttlichen Kräfte begriff, nannte Jakob jenen Ort Aussehen Gottes, indem er sagte, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und gerettet wurde mir mein Leben. Wir haben zu passender Gelegenheit dargelegt, dass hier kein anderer als das Wort Gottes anwesend ist. Das Wort ist der Logos und dieser Logos ist Christus. Das ist eine ganz gängige Auslegungsform, die wir bei den Kirchenvätern finden. Noch einmal zurück zu der Frage, wieso finden die Väter Christus im Alten Testament? Und da möchte ich den Apostel vor den Vorhang bitten, der im 1. Korintherbrief sagt, ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren, alle durch das Meer zogen und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und im Meer. Alle aßen auf die gleiche geistgeschenkte Speise. Und alle tranken den gleichen geistgeschenkten Trank, denn sie tranken aus dem geistgeschenkten Felsen, der mit ihnen zog. Und dieser Fels war Christus. Also Taufe und Eucharistie bereits im Alten Testament durch das Wasser aus dem Felsen. Und die Eucharistie ist natürlich das Manna in der Wüste. Bei Manna muss ich in Wien immer sehr vorsichtig sein. Ich habe jahrelang an einer Volksschule Religion unterrichtet und wenn ich mit den Erstkommunionkindern über Manna gesprochen habe, ich war in Otterkring um die Ecke, 17. Bezirk war die Firma Manna und für die Wiener Kinder war klar, Gott hat Manna Schnitten vom Himmel fallen lassen. Manna ist natürlich was anderes, aber es ist das Brot vom Himmel. Wir beten das heute noch beim eucharistischen Segen, Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, dass alle Süßigkeit in sich enthält. Okay, das kann man alles irgendwie noch so ein bisschen nachvollziehen, aber der eigentliche Hammer ist doch, das habe ich jahrelang nicht verstanden, sie tranken aus dem geistgeschenkten Felsen, der mit ihnen zog. Haben Sie schon mal einen Felsen herumlaufen sehen? Wie kommt der da drauf? Die Antwort ist relativ einfach, nicht relativ einfach, man muss sich sozusagen vergegenwärtigen. Paulus war Pharisäer, der ist mit jüdischer Bibelauslegung groß geworden. Und wenn Sie die Tora aufmerksam lesen, und das tun diese Leute, dann wird Ihnen auffallen, dass die Geschichte von diesem Felsen zweimal in der Tora erzählt wird. Nämlich einmal in Exodus 17 und einmal in Numeri 20. Dort wird jeweils erzählt, dass Mose auf diesen Felsen schlägt. Einmal passiert das in der Wüste Sin mit Samech geschrieben und einmal in der Wüste Sin mit Zalek geschrieben. Und es ist für die antiken Bibelausleger klar, so ein Felsen, der Wasser enthält und lebensspendendes Wasser bietet, den gibt es nur einmal. Überhaupt ist der Fels eine häufige Metapher für Gott im Alten Testament. Ein Beispiel habe ich Ihnen hier unten angebracht. Also, was hat der Felsen gemacht? Auf dem Weg von Exodus 17 bis Numeri 20, er ist mit dem Volk Israel mitgezogen. Ein Wanderfelsen, wenn Sie so sagen. Und dieser Felsen ist laut Paulus niemand anderer als Christus. Das ist für uns alles sehr, sehr befremdlich, aber es hat, wenn man sich mal auf diese Logik einlässt, eine gewisse Stringenz. Deswegen fühlen sich die Kirchenväter ermächtigt und befugt zu sagen, wenn Gott sichtbar erscheint im Alten Testament, dann ist das der Logos, dann ist das der Sohn, der auf viele Art und auf viele Weisen zu den Vätern gesprochen hat, nach dem Hebräer. Ist diese Logik nachvollziehbar? Niemand traut sich zu widersprechen, weil sonst erkläre ich noch mehr. Gehen wir zu Hieronymus. Hieronymus, dessen Todestag wir im September wieder feiern, großer Bibelwissenschaftler. Hieronymus hat einen schwierigen Charakter gehabt. Der äußert sich unter anderem in seinem Umgang mit dem großen Origenes. Hieronymus hat unglaublich viel von Origenes abgeschrieben. Er hat auch unglaublich viel von Origenes ins Lateinische übersetzt und das so für den lateinischen Westen bewahrt. Er hat sich aber im Zuge von christologischen Auseinandersetzungen dann von Origenes distanziert und hat sehr scharf gegen ihn polemisiert. Der Mann war schon lange tot, als Hieronymus gelebt hat. Aber trotzdem kriegt man irgendwie das Gefühl einer gewissen Undankbarkeit im Umgang des Hieronymus mit seinem großen griechischen Lehrer. Und eine der vielen Texte, die Hieronymus hier übersetzt hat, ist eine Predigt des Hieronymus über das Buch Jesaja. Und bevor wir den Text lesen, will ich nur ganz kurz noch eine weitere Anekdote anführen. Hieronymus hatte einen großen Konkurrenten, der auch sehr viel Origenes vom Griechischen ins Lateinische übersetzt hat. Der Mann hieß Rufin von Aquileia. Das heißt, er hatte dasselbe Geschäftsmodell wie Hieronymus und aus den beiden, die anfangs Freunde waren, wurden erbitterte Konkurrenten und Feinde, die dann auch gegeneinander gestichelt und polemisiert haben. Und einen dritten Mann muss ich in diesem Kontext auch noch nennen, der auch sehr gut Griechisch konnte und der in den ersten Jahren seiner Karriere eigentlich immer nur Origenes gepredigt und wiedergegeben hat. Das war Ambrosius von Mailand, der große Bischof, der als säkularer kaiserlicher Beamter völlig zu seiner eigenen Überraschung in Mailand zum Bischof gewählt wird, null theologische Ausbildung hat, geweiht wird und am nächsten Sonntag predigen soll und keine Ahnung hat, was er eigentlich erzählen soll. Und seine Rettung war Origenes. Er hat von Origenes gelernt, wie man die Bibel, vor allem das Alte Testament, interpretiert. Das lernt übrigens dann ein gewisser Augustinus wiederum von Ambrosius. Also Sie merken, alles ist hier miteinander verzahnt. Aber Ambrosius entwickelt sich irgendwann weiter und kriegt dann einen eigenen Zugang. Aber in den ersten Jahrzehnten seines Lebens ist er ebenfalls völlig von Origenes ab. In dieser lateinischen Übersetzung, das griechische Original ist verloren, wie so oft bei Origenes, legt Origenes Jesaja 6 aus: Den König, den Herrn Zebaoth, habe ich mit meinen Augen gesehen. Und einer der Seraphim wurde zu mir gesandt. Und jetzt sagt Origenes: Es gibt nicht die eine Ankunft meines Herrn Jesus Christus, also den einen Advent, wie er als Mensch geboren worden ist, bei der er auf Erden niederstieg. Er kam sowohl zu Jesaja, als er auch zu Moses kam. Und er kam zum Volk, und er kam zu jedem einzelnen der Propheten. Und auch du, gemeint sind wir, fürchte dich nicht. Auch wenn er schon vom Himmel aufgenommen worden ist, wird er wiederkommen. Auch wir werden eine solche Ankunft des Herrn erleben. Dass er aber auch schon vor seiner fleischlichen Anwesenheit zu den Menschen gekommen ist, dazu höre den Zeugen selbst, der prophezeit und der sagt, und jetzt zitiert er Jesus: Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und die steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen? Das sagt Christus: Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen? Wie oft habe ich gewollt? Er sagt nicht: Ich habe dich nicht gesehen, außer bei dieser Ankunft, sondern er sagt: Wie oft habe ich gewollt? Und durch jeden einzelnen der Propheten wendet er sich zu. Er sagt: Ich war es, Christus, der durch die Propheten sprach. Ich sage auch: Du fürchte dich nicht. Auch jetzt wird Christus gesandt. Er lügt nicht. Ich bin bei euch, spricht der Herr, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er lügt nicht. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin auch ich in ihrer Mitte. Ich hoffe, dass es ein bisschen rübergekommen ist. Ich finde das unglaublich genial gemacht. Ja, also wie Origenes diese Textstellen der Bibel zueinander in Beziehung setzt, wie er das alles parat hat, wie er das alles in eine wunderbare Form gießt und gleichzeitig es auch noch schafft, den Zuhörer, die Zuhörerin hier anzusprechen. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ich hoffe, ich bin mit meiner Begeisterung in diesem Raum nicht allein. Dasselbe finden wir bei Justin von Rom, der sagt: Weder Abraham noch Isaak noch Jakob noch sonst jemand sah den Vater, Sie sahen vielmehr, der durch den Willen des Vaters Gott war, seinen Sohn. Ich brauche das jetzt nicht weiter auszuführen. Sie merken, das ist so ein durchgängiger Duktus bei den damaligen Vätern. Und auch Tertullian, lateinisch-afrikanischer Westen, sagt genau dasselbe. Dieses Wort ist Sohn genannt worden und er war schon bei den Patriarchen und die Propheten haben ihn gehört und so weiter und so fort. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, bis wir versuchen uns um eine Lösung zu bemühen. Also die Väter sagen, wenn von einer sichtbaren Begegnung mit Gott die Rede ist, dann sind diese Leute, Abraham, Jakob, Mose und wie sie alle heißen, nicht Gott selbst begegnet, sondern dem Logos, nämlich Christus. Und dabei berufen sie sich auf den vierten Evangelisten und sie berufen sich auf Paulus. Halten Sie es noch aus, wenn ich noch ein bisschen weitermache? Ja, es ist noch niemand gegangen, alle sind auch noch wach. Das ist immer ein gutes Zeichen. Augustinus schaut sich das Ganze auch noch mal an und dabei fällt ihm etwas ein, nämlich diese sichtbare körperliche Begegnung mit Gott, die da scheinbar geschildert wird. Und da fällt ihm ein, der Paulus sagt im 2. Korintherbrief im 12. Kapitel, ich kenne einen Menschen in Christus, der vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und im dritten Himmel wohnt Gott. Also eigentlich heißt das so viel wie in die Gegenwart Gottes. Ich weiß allerdings nicht, ob es mit dem Leib oder ohne den Leib geschah. Nur Gott weiß es. Und ich weiß, dass dieser Mensch in das Paradies entrückt wurde. Ob es mit dem Leib oder ohne den Leib geschah, weiß ich nicht. Nur Gott weiß es. Er hörte unsagbare Worte, die ein Mensch nicht aussprechen darf. Über wen spricht Paulus hier? Da gibt es sehr, sehr früh eine These, die bis heute in der Exegese auch vertreten wird. Von wem redet Paulus? Wer ist dieser Mensch? Nein, nein. Wer ist der Mensch, den Paulus kennt, der in den dritten Himmel entführt wurde? Er selbst. Paulus spricht eigentlich über sich selber. Kann ich nicht beweisen, weil es steht so im Text nicht da, aber das ist eine sehr, sehr gängige Deutung und die wird heute auch noch sehr, sehr gerne in der zeitgenössischen Paulus-Exegese vertreten. Und jetzt sagt Augustinus, es ist möglich, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Paulus hat das selber erlebt, aber der entscheidende Satz für Augustinus ist, mit dem Leib oder ohne den Leib. Und das ist jetzt bei Augustinus nicht so schwer zu erwarten, wie seine Antwort lautet. Augustinus ist Platoniker. Eine gewisse Leibfeindlichkeit kann man ihm, glaube ich, zusprechen, ohne ihm nahe zu treten. Falls Sie mal seine Confessiones gelesen haben, alle seine Schwierigkeiten, die er mit Willensbekundungen des Körpers so hat, vor allem auch im Gebiet der Sexualität, kann das hier nur andeuten. Das macht ihn schwer zu schaffen. Für ihn ist aber ganz klar, als Platoniker, als Theologe, als Bibliker, wenn der Paulus in den dritten Himmel entrückt wurde und wenn er dort Gott gesehen hat, dann kann das nur ohne den Leib geschehen. Es kann nur eine rein spirituelle Begegnung gewesen sein. Das ist die Lösung, die er hier vorschlägt. Und er führt das Ganze hier auch aus in dieser langen Erklärung über das Buch Genesis, dass er den Buchstaben nach, also den Wortsinn nach hier auslegt. Und er beginnt zunächst einmal mit Numeri 12, 6 bis 8 und sagt, ja, der Mose hat Gott gesehen, weil das wird ihm in Numeri 12 zugesagt. Aber das ist nicht gemäß der Wesenheit des Körpers zu verstehen, die sich den fleischlichen Sinnen darstellt. Denn jedenfalls, während er so zu Mose von Angesicht zu Angesicht, von Gegenüber zu Gegenüber sprach, sagt er trotzdem zu ihm, zeige mir dich selbst. Und nun sprach er auch auf diese Weise auch zu denen, die er tadelte und denen er das Verdienst des Mose schilderte, indem er sich durch eine körperliche Kreatur den fleischlichen Sinnen darstellte. Das bedeutet im Prinzip nichts anderes. Gott bedient sich einer geschaffenen Kreatur, um diesen leiblichen Eindruck herzustellen, aber eine unmittelbare Begegnung ist hier nicht anzunehmen. Thomas, der Augustinus natürlich sehr gut kennt, greift das Ganze aus in der Diskussion De Veritate über die Wahrheit. Außerdem wird im Psalm 68 in der Übersetzung der Vetus Latina gesagt, doch ist Benjamin ein sehr junger Mann in der Vision des Geistes. Die Glosse sagt dazu, Benjamin, das bedeutet Paulus. Ich will jetzt ganz kurz erklären, was Thomas hiermit meint. Erst einmal, was ist die Vetus Latina? Die Vetus Latina ist die älteste lateinische Übersetzung des Alten Testamentes. Die wurde aber nicht aus dem Hebräischen angefertigt, sondern aus der Septuaginta. Die Septuaginta ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Also die Vetus Latina ist die Übersetzung einer Übersetzung. Hieronymus wird dann hingehen im Auftrag des Papstes und wird eine neue Übersetzung anfertigen des Alten Testamentes, diesmal nicht aus dem Griechischen, sondern aus dem Hebräischen. Und die wird dann als Vulgata sehr wichtig und bedeutend. Wenn Sie also in Ihrer Einheitsübersetzung diesen Vers suchen, werden Sie ihn nicht finden, weil zwischen dem Psalter nach der griechischen Fassung und nach der hebräischen Fassung gibt es erhebliche Unterschiede. Was sehr, sehr spannend ist und liturgisch bis heute folgenreich. Aber wie kommt Thomas dazu, oder die Glosse dazu zu sagen, doch ist Benjamin ein sehr junger Mann in der Vision des Geistes. Wie kommen die darauf zu sagen, das ist Paulus, von dem hier die Rede ist? Hat jemand von Ihnen eine Idee? Das kann ich ein bisschen Ihrer Bibelkenntnis testen. Junger Mann, Benjaminit, Vision. Paulus kommt aus dem Stamm Benjamin, sagte selber in Philippos. Ich bin ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, am siebten Tag beschnitten. Das führte doch alles. Ja. Paulus ist der Jüngste unter den Aposteln. Denken Sie an diese lange Liste 1 Korinther 15, wo alle Zeugen der Auferstehung aufgezählt würden. Und man sagt ja, und am Ende zuletzt auch ich. Die Missgeburt. Er beschwingt sich dann auch selber, weil er die Kirche Gottes verfolgt. In Apostelgeschichte 7,58 wird Paulus als Adolescentulus bezeichnet, in der lateinischen Übersetzung als Jüngling, als junger Mann. Und die Vision des Geistes, das hatten wir gerade, Sie erinnern sich, der Mensch, der vor 15 Jahren in den dritten Himmel entrückt wurde. Und jetzt sehen Sie, warum die Glosse ist ein traditioneller Kommentar zur Bibel, gar nicht anders kann, als zu sagen, dieser Psalmvers redet von Paulus. Das schaffen Sie aber nur, wenn Sie diese ganzen Texte präsent haben. Und das sollte ich vielleicht noch einfließen lassen. Die Leute, die das geschrieben haben, können den Bibeltext vom Anfang bis zum Ende auswählen. Und wenn er das Wort Jüngling hört, dann weiß er, okay, in der Apostelgeschichte kommt das vor und das kommt in diesem Psalm vor. Und dann ist er überhaupt erst in der Lage, diese Beziehung herzustellen. Unglaublich beeindruckend. Vor allem für mich, der ich nichts mehr auswendig lerne, sondern wenn ich was vergesse, google ich alles. Die Leute hatten ihr eigenes Google quasi im Herzen oder im Hirn, also in der Antike im Herzen. Finde ich ziemlich beachtlich. Ich will noch ein paar Ausläufer dieser Diskussion Ihnen schildern und dann werde ich mich relativ schnell der Gegenwart annähern. In seiner Predigt über die Vision des Jesaja zitiert Origenes eine sehr alte jüdische Tradition. Und diese Tradition ist jetzt spannend. Er sagt, Sie, die Juden, sagen, dass Jesaja vom Volk zersägt wurde, weil er angeblich das Gesetz übertreten und über die Schriften hinaus verkündigt haben sollte. Denn die Schrift sagt, niemand wird mein Angesicht sehen und wird leben, Exodus 33. Dieser, nämlich Jesaja, aber sagt, ich sah den Herrn Gott Zebaoth. Also Jesaja stellt sich über die Tora. Mose sagen, sie hat nicht gesehen und du hast gesehen. Und deswegen haben sie ihn zersägt und ihn schuldig gesprochen, dass er gottlos sei. Denn sie verstanden nicht, dass die Seraphim mit zwei Flügeln das Angesicht Gottes verhüten. Zur Erklärung, wenn Sie in diese Jesaja-Vision hineinschauen, die Seraphim haben drei Paar Flügel, mit einem bedecken sie ihre Füße und mit einem bedecken sie ihr Gesicht, oder sie können das Gesicht Gottes nicht sehen, und mit dem dritten Paar flogen sie. Ich habe den Herrn gesehen, aber das Angesicht hat Jesaja nicht gesehen und auch Mose hat es nicht gesehen. Mose sah die Rückseite, wie geschrieben ist. Gleichwohl hat er den Herrn gesehen, auch wenn er sein Angesicht nicht gesehen hat. Auch Jesaja hat den Herrn gesehen, obwohl er das Angesicht nicht gesehen haben dürfte. Unrichtigerweise haben sie daher den Propheten schuldig gesprochen. Diese sehr alte jüdische Legende vom Martyrium des Jesaja finden Sie in einer reichen, bildhaften Darstellung im christlichen Mittelalter. Es gibt eindrucksvolle Illustrationen, wo gezeigt wird, wie Jesaja zersägt wird. Diese Tradition findet sich, wie gesagt, nicht in der Bibel, aber außerhalb der Bibel, und sie ist tief in der christlichen Tradition verankert. Das ist jetzt ein Thema, das ich hier nur ganz kurz andeuten kann. Im Neuen Testament wird behauptet, Israel hätte die Propheten alle getötet. Ich nehme an, der Vorwurf ist Ihnen vertraut. Wenn Sie aber ins Alte Testament hineinschauen, werden Sie feststellen, dass dort überhaupt keine Propheten getötet werden. Also eine Tötung des Jesaja wird nicht berichtet. Die gibt es nur auf diese legendarische Art und Weise. Wäre Thema für einen eigenen Vortrag. Ich kann das hier nur ganz kurz andeuten. Wir haben das Ganze im Babli, also im babylonischen Talmud. Das ist aber später geschrieben als der Text des Origenes. Das Spannende ist, Origenes, der christliche Origenes, ist der früheste Zeuge für diese jüdische Tradition. Und da haben sie dieselbe Geschichte. Das Volk kommt zu Jesaja und sagt, du sagst was anderes als Mose. Und deswegen bringen sie ihn dann um. Ich werde das jetzt hier nicht näher ausführen. Also sie nehmen mehrere Zitate aus Jesaja und sagen, die stehen im Widerspruch zu dem, was in der Tora steht. Ich überspringe das jetzt. Nach all diesen Vorwürfen sagt sich Jesaja, ich bin überzeugt, dass der böse König, der mir das zum Vorwurf macht, meine Erwiderung nicht anerkennen wird. Und wenn ich ihm etwas erwidere, mache ich ihn nur zum vorsätzlichen Verbrecher. Da sprach er den heiligen Gottesnamen und verschwand in einer Zeder. Hierauf ließ jener die Zeder holen und zersägen. Und als die Säge ihm an den Mund herankam, starb er. Dies, weil er gesagt hatte, und unter einem Volk unreiner Lippen verweile ich. Daraufhin sagt einer der Rabbinen, aber es stimmt doch, diese Schriftverse widersprechen sich dort. Da sah ich den Herrn, wie gelehrt wird. Und die Antwort der Rabbinen ist, alle Propheten schauten durch einen nicht hell leuchtenden Spiegel, Mosche aber schaute durch einen hell leuchtenden Spiegel. Das heißt, die Propheten haben sich eingebildet, Gott zu sehen. Mose war sich bewusst, dass er nur ein Abbild, ein Spiegelbild des Herrn ist. Ich will dieses Wort, das im Aramäischen, der Babli ist auf Aramäisch geschrieben, hier verwendet wird, Ich Aklaya, mal ganz kurz vor den Vorhang holen. Das ist dieses Wort. Und dahinter steckt ein griechisches Lehnwort, Speklaria. Und das ist das lateinische Spekularium. Es hat vor dem Krieg in Wien einen überaus bedeutenden Rabbiner gegeben, der ein Wörterbuch geschrieben hat über die griechischen Lehnwörter im Talmud. Der hat hier im zweiten Bezirk gewirkt bei der großen Synagoge, die im November-Pogrom zerstört worden ist. Samuel Kraus ist sein Name. Er ist selber entkommen, musste seine Bibliothek hier lassen. Die wurde arisiert. Und dieser Mann hat hunderte, wenn nicht tausende solche griechische Lehnwörter im Aramäischen des Talmud gefunden und ein unglaublich beeindruckendes Werk geschaffen, das ich heute noch gerne zu Rate ziehe. Sie merken, ich habe eine verhängnisvolle Neigung zu Exkursen, aber ich hoffe, Sie finden es interessant. Warum rede ich jetzt hier über einen Spiegel? Weil dieses Motiv massiv im Neuen Testament da ist Gott durch einen Spiegel schauen? Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Was sagt Paulus in 1. Korinther 13? Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Warum sieht man nur rätselhafte Umrisse, wenn man in einen Spiegel schaut? Weil der Spiegel in der Antike ein poliertes Stück Metall ist. Also das, was wir haben, ist man relativ klar, zumindest ich, wenn ich die Brille aufsehe, in der Früh da reinschaut und sich fragt, wer ist der fremde alte Mann, den ich anschaue. Das gibt es in der Antike so nicht, sondern sie haben ein poliertes Stück Metall und sehen wirklich nur Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie auch ich durch und durch erkannt bin. Sie haben hier dasselbe Motiv des Spiegels. Ich komme zum Abschluss des Babli. Das ist hier aus der Sifra. Das ist ein sehr, sehr alter jüdischer Kommentar zum Buch Exodus. Und Sie werden feststellen, wenn Sie das lesen, dass die Rabbinen genauso argumentieren wie Johannes und sagen, niemand hat Gott jemals gesehen. Und die Rabbinen gehen in ihrer absoluten Transzendierung Gottes so weit, dass sie sagen, nicht einmal die Engel haben Gott jemals gesehen. Erinnern Sie sich an die Seraphim im Tempel? Was tun sie? Sie bedecken mit ihren Flügeln ihr Angesicht. Und das geht dann so weit, dass der Vers Vayomer lo tuchal lirot et panai, du kannst mein Angesicht nicht sehen, ki lo yirani ha'adam vachai, denn nicht wird mich der Mensch sehen und leben. Dieser Vers, den wir hier haben, wird von den Rabbinen, das ist vom Hebräischen her möglich, anders ausgelegt. Die sagen, Lo yirani ha'adam, der Mensch wird mich nicht sehen, vachai, oder irgendetwas Lebendiges. So, es wird hier sozusagen die Transzendenz Gottes noch einmal auf die Spitze getrieben. Nicht einmal die Engel können Gott sehen. Und das ist jetzt etwas, was sich absolut deckt mit der Aussage des Johannes am Anfang seines Prologs. Ich komme zu einer Art Synopsis, die habe ich Ihnen dann auch auf Ihrem Reader abgebildet. Sie haben auf der rechten Seite die Stellen, die dafür sprechen, dass der Mensch Gott von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Und Sie haben auf der linken Seite die Stellen, die ich angeführt habe, woraus klar wird, der Mensch kann Gott gar nicht gesehen. Und wir haben auch die verschiedenen Deutungen hier miteinander durchdiskutiert. Und ich möchte jetzt einen gewaltigen Sprung in die Gegenwart machen und einen jüdischen Autor zum Wort kommen lassen, James Kugel. Der schreibt über diese Stelle Exodus 33, 17 bis 23, da geht es eben darum, dass Mose den Herrn von Angesicht zu Angesicht sieht und ihn dann bittet, ihn sehen zu lassen. Hochkomplex. Kugel schreibt darüber, dieser Abschnitt hat eine wunderbar reiche Interpretationsgeschichte erfahren. Von der Spätantike über das Mittelalter und darüber hinaus war seine offensichtliche Zuschreibung eines physischen Körpers an Gott Quelle eines Skandals. Und Philosophen und Theologen rangen in genialer Weise darum, ihn unter nicht körperlichen Voraussetzungen zu lesen. Wie die das gemacht haben, habe ich Ihnen jetzt in den letzten 40 Minuten bis zur Erschöpfung dargestellt. Ihre Erklärungen sind zeitweise von einer atemberaubenden Originalität. Die würde ich sofort unterschreiben. Originell. Ja. Aber, sagt Kugel, die Verwunderung bleibt, warum ein Text, das ganz einfache Bild einer körperlichen Begegnung zeigt, wenn er eigentlich erhabene metaphysische Absichten hat. Die Frage bleibt sozusagen bestehen. Mit dem Aufstieg der modernen Bibelwissenschaft setzte eine gegenteilige Bewegung ein. Dieser Abschnitt wurde das Paradebeispiel eines frühen und primitiven Verständnisses Israels von seinem Gott. Wer hat recht bei diesem Abschnitt? Die mittelalterlichen Metaphysiker oder die modernen Bibelwissenschaftler? Im Lichte dessen, was wir in den vorhergehenden Kapiteln gesehen haben, wäre ich geneigt, den Abschnitt auf eine etwas andere Art zu lesen als die beiden. Das Buch, das er geschrieben hat, gibt es leider nur auf Englisch, The God of Old, absolut empfehlenswert, wo er diesen ganz frühen Zugang Israels zu seinem Gott aufschlüsselt. Falls Sie dieses Thema interessiert, und jetzt mache ich schamlos Werbung für die theologischen Kurse, ich hoffe, man verzeiht mir das. Im Herbst kommt Christoph Markschies zu uns, der große, bedeutende Dogmatiker aus Berlin, sitzt auf dem Harnack-Lehrstuhl und er wird über den Körper Gottes im Christentum reden. Das wird sicher super spannend werden. Ja? Also wenn ich irgendwie kann, will ich dabei sein. Wir haben jetzt gesehen, Sehnsucht nach dem Angesicht Gottes. Niemand hat Gott je gesehen. Auf der anderen Seite diese vielfältigen Berichte über das Sehen Gottes. Irgendwie alles vielleicht auch ein bisschen sehr abstrakt. Was könnten wir heute darauf sagen, auf diese Sehnsucht? Und ich möchte jetzt sehr katholisch schließen, weil ich bin katholischer Theologe. Diese biblische Sehnsucht, Gott von Angesicht zu sehen, findet meiner Meinung nach zwei Zugänge, die uns heute schon offen stehen. Das eine ist das, was Johannes, den ich ja schon häufiger zitiert habe, im 12. Kapitel sagt, Kairo Theoron eme, Theoreiton Kempsantan. Der, der mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Wenn ich Gott sehen will, dann muss ich auf Christus schauen. Wer das wäre ein Ikon, das wahre Bild Gottes ist. Sie kennen alle die Kreuzwegstation mit dem Schweißbild der Veronika. Das ist vermutlich eine Silbenumstellung von Vera in Form. So sieht Gott aus. Ja? Wenn ich auf diesen Christus schaue, dann sehe ich, wie Gott wirklich ist. Und das Zweite hat Papst Leo der Große in einem sehr, sehr schönen Text gesagt. Schön, dass ich das jetzt am Vorabend, am Vortag dieses Festes hier zitieren kann. Er predigt hier über die Himmelfahrt Christi und stellt sich die Frage, sind wir von Christus verlassen, wenn er in den Himmel zurückgekehrt ist? Und er sagt, cogita quae lectoris nostri conspicuum fuit in sacramenta transibit. Was an unserem Erlöser sichtbar war, ist in seine Mysterien übergegangen. Und machen Sie jetzt bitte nicht den Fehler, Sacramenta mit Sakramente zu übersetzen, weil das meint er mit Sicherheit noch nicht im 6. Jahrhundert. Er meint die Mysterien der Kirche. Wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir beten, dann wird auch auf eine sinnliche Art und Weise in den Sakramentalien, in dem, was wir heute Sakramente nennen, Gott sinnlich erfahrbar. Das ist die Antwort, die ich als katholischer Theologe Ihnen geben kann. Wir können sozusagen einen Vorgeschmack von dem bekommen, was es heißt, Gott zu schauen. Wenn wir auf Christus schauen, wie uns in den Texten des Neuen Testamentes entgegentritt, und wenn wir miteinander auf katholische Art und Weise, das heißt auch sehr sinnenhaft, nicht nur verbal und abstrakt miteinander Gottesdienst feiern. Vielleicht keine sehr ergiebige Auskunft, aber mein Versuch, dieses durchaus schwierige Thema hier mit Ihnen abzurunden. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Also für mich war der heutige Vormittag eine große Herausforderung. Vielen, vielen Dank und auch danke für das Handout, weil ich glaube, es muss noch vieles, vieles erst nachwirken. Danke, aber ich habe noch nie so einen Zugang erlebt, ich persönlich. Dafür ein großes Danke. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen viele Fragen im Raum stehen. Bitte.
Eine. Ist es eine Sichtweise, die mir bekannt ist, wenn Sie diesen Abend haben, was Sie sehen, dass Sie die
ja, also Teresa von Avila ist ja berühmt für ihre Visionen. Also ich denke nur an dieses legendäre Bild oder diese Statue im Petersdom, wo der Engel mit dieser Lanze kommt. Michelangelo hat das geschaffen. Und das ist natürlich ein Paradebeispiel für Gott in einer Vision zu schauen. Ja. Und ich denke, dass Teresa sehr vertraut war mit dieser Diskussion, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. weil das war ihre Art, die Bibel zu lesen, über die Glossa Ordinaria, über die Kirchenväter und deren Interpretation. Und die Theologen, mit denen sie zu tun hatte, haben ihr das sicherlich auch vermittelt. Das ist das Erste. Das Zweite, was viele nicht wissen, Teresa von Avila hat einen jüdischen Hintergrund. Kommt aus einer jüdischen Familie. Also, das heißt, wir haben diese Frage der Transzendenz und der Erfahrung Gottes in ihrem Leben ganz massiv da. Aber ich denke, dass Teresa vermutlich, soweit ich sie kenne, ich bin jetzt kein Spezialist, das auch im Sinne dieses paulinischen Zitates interpretiert hat. Das war etwas Außerkörperliches. Das also würde ich nicht getrauen, jetzt zu sagen, ohne mich wirklich gut bei Teresa auszukennen. Die zweite, die Sie genannt haben, Katharina von Siena, da muss ich leider passen. Ich habe von Katharina noch nichts gelesen und kann mich das deswegen dazu leider nicht äußern.